OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland.
Im Arbeitszimmer soll es sich durch Reiben an einem Jungen befriedigt haben. Es passierte nichts. Ein Kind soll er im Auto unangemessen berührt haben. Eine Ordensschwester forderte daraufhin Konsequenzen. Doch es passierte nichts. Ein Schüler sitzt an der Orgel. Der Priester umschlingt ihn. Das Opfer erinnert sich heute noch an Speichel und Rotz. Doch auch hier passierte nichts. Der Fall von Helmut Behrens aus Neuscharrel ist ein Beispiel von vielen und dürfte trotzdem nur die Spitze des Eisbergs gewesen sein.
Denn in ihrem Gutachten zum sexuellen Missbrauch im Bistum Münster räumen die Wissenschaftler der Universität Münster mit dem Mythos auf, es habe sich lediglich um Einzeltäter und Einzeltaten gehandelt. Im Gegenteil, der Missbrauch habe flächendeckend in allen Dekanaten des Bistums stattgefunden und in einigen Fällen könne von regelrechten Serientätern gesprochen werden.
Es sind Fälle, die außerdem ein systematisches Versagen der katholischen Kirche aufzeigen. Vertuscht, geschwiegen und lediglich vordergründig eingegriffen, wenn es darum ging, einen öffentlichen Skandal zu vermeiden. So heißt es wortwörtlich im Missbrauchsgutachten. Statt auffällig gewordene Geistliche aus dem Verkehr zu ziehen oder sogar strafrechtliche Untersuchungen einzuleiten, wurden sie lediglich versetzt und konnten andernorts ihr Treiben fortsetzen.
Zu welchen neuen Erkenntnissen die Missbrauchsstudie kommt, welche Gründe für einen solchen massenhaften Missbrauch genannt werden und wie der Missbrauchskomplex weiter aufgearbeitet werden soll, darüber sprechen wir in unserer heutigen Folge. Mein Name ist Kaschen Duzat.
Und mein Name ist Jan Scholz und damit herzlich willkommen zum Podcast von OM Online.
Und unser heutiger Gast zu dem Thema ist unser Chefredakteur Ulrich Suffner. Moin Uli.
Hallo Kaschen.
Uli, das Gutachten von den Wissenschaftlern der Uni Münster zur sexuellen Gewalt gegen Kinder durch Priester im Bistum Münster wurde ja mit Spannung, muss man sagen, erwartet. Welche neuen Erkenntnisse hat es denn überhaupt gebracht?
Ja, die Studie hat die Zahl der Opfer durch Priester nach oben korrigiert noch einmal. Zwischen 1945 und 2020 sind im Bistum mindestens 610 minderjährige Opfer sexueller Gewalt durch Priester geworden. Das ist eine schreckliche Bilanz. Die fünf Wissenschaftler nennen eine Dunkelziffer von 5.000 bis 6.000 weiteren Opfern. Das ist eine große Zahl.
Welche Gründe für den massenhaften Missbrauch nennt die Studie denn? Und warum konnten auch diese Verbrechen, die du gerade angesprochen hast, so lange unentdeckt bleiben?
Ja, die zentrale Aussage lautet, die scheinheilige Sexualmoral der Kirche und die überhöhte Stellung des Priesters in der Gemeinde, die hat einen Raum entstehen lassen, in den Kinder und Jugendliche Missbrauchstätern einfach hilflos ausgeliefert waren. Die Studie belegt im Bistum Münster auch die Mittäterschaft höchster Würdenträger, den verstorbenen Bischöfen Keller, Ten Humberg und Lettmann. War das Ansehen der Kirche, muss man sagen, wichtiger als das Leid der Kinder. Die Bischöfe haben systematisch vertuscht, verheimlicht, Bestrafung unterlassen, staatliche Strafverfolgung verhindert. Man muss das so nüchtern sagen, da wurden schwerste Verbrechen mit einem Handschlag vergeben.
Man kann sagen, der katholische Klerus, die katholische Geistlichkeit war also bis in jüngste Zeit sowas wie ein scheinheiliges Schweigekartell, der es nur um die Wahrung der klerikalen Macht ging. Darf man das so hart wirklich formulieren?
Ja, das muss man deutlich sagen. Diese Aussage ist jetzt empirisch belegt, wissenschaftlich. Also der massenhafte Missbrauch wurde durch ein falsches Verständnis von Autorität und Hierarchie extrem begünstigt. Man muss sich nichts vormachen. Der Klerikalismus, diese falsch verstandene Mitbrüderlichkeit, die verhindert auch heute noch weltweit Aufklärung und Reformen in der katholischen Kirche. Die Diskrepanz zwischen Predigten und Handeln, die ist groß.
Gibt es denn in der Studie darüber hinaus neue Erkenntnisse?
Ja, einige. Eine wichtige ist, dass auch viele Laien durch Wegschauen zu Mittätern wurden. Das war bisher nicht so im Fokus. Auch ihnen war es ja wichtig, die Institution Kirche zu schützen. Das war ihnen wichtiger, als die Kinder zu schützen. Die Mitarbeiter im Pfarrhaus, die Dorfgemeinschaft, alle haben oft Bescheid gewusst. Auch Eltern sogar, Verwandte, lokale Eliten haben Partei gegen die Missbrauchsopfer ergriffen.
Nennt die Studie denn auch Fälle aus dem Oldenburger Münsterland?
Ja, generell muss man sagen, der Missbrauch passiert ja in Deutschland flächendeckend. Das lässt sich nicht nur aus dieser, sondern auch aus anderen Studien ablesen. Und dann ist es so, dass auch im Oldenburger Münsterland, das zum Bistum Münster ja dazugehört, auch zahlreiche Taten dokumentiert wurden. Die genannten Fälle, die jetzt auch in dieser Studie wieder aufgetaucht sind, sind allerdings alle schon länger bekannt gewesen. Also neue Fälle, die bisher nicht bekannt waren, die gibt es aktuell nicht.
Einer dieser Fälle von insgesamt 12 dokumentierten Fällen ist der Fall des Missbrauchstäters Bernhard Jansen aus Neunkirchen. Dieser Fall steht beispielhaft dafür, wie Opfer von Kirche, Politik und Gesellschaft im Stich gelassen wurden. Was lässt sich aber zusätzlich aus diesem Fall lernen?
Ja, dem ja lange verstorbenen Priester werden mehrere Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern zwischen 1955 und 1970 vorgeworfen. Und der Fall zeigt einfach, wie stark dieses überhöhte Bild des unfehlbaren Priesters in einer Pfarrgemeinde Täter schützte. Ans Licht kamen die Taten von Jansen ja erst 1994. Die Gemeinde Neunkirchen-Vörden wollte eine Schule nach dem verstorbenen Pfarrer benennen und daraufhin haben sich dann Opfer gemeldet und den Missbrauch an ihnen öffentlich gemacht. Und das Merkwürdige, sie ernteten nur heftige Kritik und Beschimpfungen. Der Gemeinderat hielt zunächst zum Beispiel an der Namensgebung der Schule fest. Das Vechtauer Offizialat hat damals schon diese Anschuldigungen für glaubwürdig gehalten, aber öffentlich eben Partei für den verstorbenen Pfarrer ergriffen und die Unschuldsvermutung hochgehalten. Erst 2010 hat sich dann der Vechtauer Offizial Heinrich Timmer Evers an die Missbrauchsopfer gewandt und sich entschuldigt, auch für die unzureichenden Maßnahmen damals.
Ein weiterer Fall ist der des Priesters Helmut Behrens aus Neuscharrel, der auf erschreckende Weise zeigt, wie Vorgesetzte immer wieder eindeutige Warnsignale, die es gab, ignoriert haben.
Ja, in der Tat. Denn dieser Täter war in Neuscharrel schon in den 1980er Jahren als Grabbelpastor bestens bekannt. Und erst als ein Vater eines Opfers mit Strafanzeige drohte, nahm der Vechtauer Offizial Weihbischof Max-Georg Freier von Twickel ihn damals aus der Gemeinde. Und zwar nicht, um die Opfer zu schützen, sondern um ihn vor einer Verhaftung zu bewahren. Die Studie fällt in diesem Fall auch über Bischof Lettmann in Münster ein, muss man sagen, vernichtendes Urteil. Denn Behrens hätte eigentlich nie Priester werden dürfen, weil schon in seiner Ausbildung klar war, dass bei ihm krankhafte sexuelle Störungen vorliegen. Trotzdem wurde dieser Spätberufene dann von einer Seelsorgeeinheit in die andere versetzt, wo es immer wieder zu Missbrauch kam. Eine Strafanzeige hat das Bistum in dem Fall nie gestellt. Als Behrens 1986 dann aus dem Priesterdienst ausschied, wurde er als Gärtner in ein Altenheim und dann in eine Behindertenwerkstatt abgeschoben. Und auch dort, so traurig das klingt, verging er sich an Wehrlosen.
Wenige Tage nach der Veröffentlichung des Gutachtens hat sich der Bischof von Münster, Felix Genn, hat dort selber Fehler im Umgang mit Tätern sich eingestanden. Da steht dann natürlich bei sowas immer die Frage im Raum, hätte er nicht zurücktreten müssen?
Ja, ich gehe davon aus, dass er darüber nachgedacht hat, ernsthaft. Nach derzeitiger Faktenlage muss man aber sagen, dass er eben nicht so schwerwiegende Fehler gemacht hat wie seine Vorgänger. Er hat, Stand heute, muss man ja immer vorsichtig sagen, keinen Missbrauch vertuscht. Allerdings hat er auch in seinen Anfangsjahren als Bischof von Münster gegenüber Beschuldigten milde walten lassen. Das kritisiert die Studie. Er hat auch Pfarreien nicht über Missbrauchstäter, die dort im Einsatz waren, informiert. Also ich denke wirklich, er hat die Möglichkeit eines Rücktritts bedacht. Aber aus meiner Sicht gibt es auch andere Bischöfe, wie zum Beispiel Kardinal Wölki in Köln, die deutlich mehr Schaden beim Thema Missbrauchsskandal angerichtet haben. Ich sehe, dass Gens Reformankündigungen schon glaubhaft sind. Er hat auch mehrfach echte Reue gezeigt. Er ist, glaube ich, jemand, der die Entwicklung zum Guten vorantreiben kann. Die Frage ist, ob er wirklich zu radikaler Umkehr fähig ist, denn das muss man auch sagen, als Bischof von Münster in dieser Position ist er natürlich seit Jahrzehnten Teil des Systems, das den Missbrauch möglich gemacht hat. Und die Beharrungskräfte sind groß, nicht nur in Rom.
Was soll sich denn nun ganz konkret im Bistum Münster ändern und sind radikale Schritte zu erwarten, beziehungsweise sind das radikale Schritte, die da in Folge der Studie von Bischof Genn genannt worden sind?
Ja, grundsätzlich muss man sagen, mit der neuen Studie hat sich der Handlungsdruck nochmal auf alle deutschen Bischöfe vergrößert. Aber man darf sich keine Illusionen machen. Große Reformen, wie sich viele Christen das ja wünschen, wie die Abschaffung des Zölibats oder die Öffnung des Priesteramtes für Frauen, die werden wir nicht erleben. Das steht in der Weltkirche einfach nicht auf der Agenda. Immerhin, und das ist ein Fortschritt, sehen Genn und andere Reformer in der Bischofskonferenz mittlerweile, dass das Priesterbild einfach dringend neu definiert werden muss. Priester sollten eben nicht herrschen, wie in diesen Missbrauchsfällen zu sehen ist, sondern dienen. Und viele junge Geistliche, muss man ja sagen, leben dieses neue Priesterbild längst. Aber gerade Bischöfe definieren sich eben noch immer über ihre Allmacht als Seelsorger, Mitbruder, Vorgesetzter und Richter. Das sind sie alles gleichzeitig. Ja, und Genn will nun freiwillig Macht abgeben, denn er hat aus der Studie gelernt, sexueller Missbrauch ist immer auch Missbrauch von Macht.
Du hast es gerade schon mal angesprochen, in der katholischen Kirche ist es vielerorts noch so, dass eine Person ganz, ganz viele Ämter in sich vereint. Jetzt hat Bischof Genn von Gewaltenteilung gesprochen, die hier im Bistum Münster eingerichtet werden soll. Was ist deiner Meinung nach davon zu halten?
Ja, Bischof Genn will jetzt ein Verwaltungsgericht einrichten, um das Handeln der Bistumsverwaltung und auch sein eigenes Handeln transparenter und überhaupt überprüfbar zu machen. Über dieses Thema einer kirchlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit wird in deutschen Bistümern im Grunde seit 50 Jahren diskutiert. Und hier prescht Genn nun vor und wartet nicht länger auf Ansagen aus Rom. Das ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Nicht nur in Missbrauchsfragen können kirchliche Verwaltungsgerichte für verbindliche Prozesse sorgen und bischöfliche Willkür damit beenden. Aber noch ist nichts passiert und letztlich, das muss man auch sagen, wird kirchliches Handeln erst dann transparent, wenn solche Gerichte auch öffentlich verhandeln. Und das sehe ich noch nicht.
Du hast gerade gesagt, Bischof Genn prescht hier vor Rom vorweg für Dinge durch, die von Rom so noch nicht abgesegnet sind, vielleicht auch nie abgesegnet werden. Wie ist es denn? Kann hier bei uns im Oldenburger Münsterland oder auch im Bistum Münster überhaupt ja so ein Reformprozess voranschreiten und Rom ignoriert das einfach?
Nein, es ist so, dass die Bischöfe in ihren Bistümern ja schon eine sehr starke Stellung haben und eben Fragen der Gewaltenteilung sehr wohl selbstständig entscheiden können. Und da müssen sie nicht auf Antworten aus Rom warten. Es ist nur so, dass das in der bisherigen Geschichte so noch nie gemacht wurde. Aber es ist möglich und Bischof Genn, das traue ich ihm auch zu, geht da jetzt voran und setzt damit halt auch die anderen Bischöfe in Deutschland unter Druck, sich auch aufzumachen. Und dadurch wächst natürlich dann am Ende auch der Druck auf Rom, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und sich auch dazu zu äußern. Ja? Aber wenn Bischof Genn das wirklich will, kann er das für sein Bistum einrichten und leben.
Daneben möchte Genn ja für das Bistum Münster auch eine unabhängige Kommission anrichten, die den sexuellen Missbrauch durch Kleriker weiter aufarbeiten soll. Ist das denn, wenn das alles andere schon eingerichtet worden ist, überhaupt noch notwendig?
Ja, ganz sicher, denn man kann nur hoffen, dass weitere Betroffene das Vertrauen und den Mut fassen, sich zu melden. Die Kommission ist da auf jeden Fall ein Fortschritt, denn wir haben ja eben gehört, wie groß noch die Dunkelziffer an Fällen ist, die noch gar nicht aktenkundig geworden sind.
Gibt es denn darüber hinaus auch weitere Reformvorschläge für das Bistum Münster?
Ja, das zentrale Thema ist eben das Thema der Macht. Dieser Machtmissbrauch hat eben auch zu diesem sexuellen Missbrauch geführt. Daraus hat Genn doch gelernt und er will jetzt an vielen verschiedenen Stellen in seinem Bistum im Grunde freiwillig Macht abgeben. Ein weiteres Beispiel ist da, dass er im Rahmen einer Selbstverpflichtung sich an Entscheidungen von Bistumsgremien binden will. Das muss er als Bischof nicht, aber er will es jetzt tun. Außerdem hat er angekündigt, dass er Personalentscheidungen transparenter treffen will künftig. Denn die neue Studie beklagt ja eben gerade diese männerbündischen Strukturen, die dazu beigetragen hätten, dass Missbrauchstäter von Vorgesetzten immer wieder eingesetzt wurden. Auch mehr Frauen will Gen in verantwortliche Positionen bringen, um das Männerkartell aufzubrechen. Schließlich will Gen eine Person einsetzen, die kontrolliert, dass Kleriker, die wegen Verfehlungen Auflagen erhalten haben, diese auch einhalten. Das hat also offensichtlich bisher niemanden interessiert.
Auch sowas wie eine außerkirchliche Wahrheitskommission wurde ja gefordert. Was hältst du davon?
Ja, sehr viel. In der Deutschen Bischofskonferenz will Gen sich jetzt dafür einsetzen, den Staat künftig stärker an der Aufarbeitung zu beteiligen. Und das ist im Grunde das Eingeständnis, dass die Kirche hier Hilfe braucht. Die Bischöfe haben viel Zeit verstreichen lassen und sind sich auch nicht einig, wie tief die Aufarbeitung gehen soll. Und der deutsche Staat sollte sich da aus meiner Sicht endlich einmischen. Also gerade Staatsanwälte haben auch zu lange nicht genau hingeschaut. Und in diesem Zusammenhang würde die von dir genannte Wahrheitskommission des Bundestages, die ja diskutiert wird seit längerem, auch wirklich für mehr Licht im Dunkeln sorgen.
Die, denen unvorstellbares Leid widerfahren ist, das sind die Opfer. Das wieder gut zu machen, denke ich, ist schlicht unmöglich oder sehr, sehr schwierig. Eine Möglichkeit sind da vielleicht aber die Reformen. Meinst du, dass die angekündigten Reformen aus Sicht der Opfer ausreichend sind?
Ja, zunächst muss man, finde ich, großen Respekt haben vor den Betroffenen, die bereit waren, ihre Leidensgeschichten zu erzählen, auch zum Teil ja auch erneut zu erzählen. Und diese Opfer, die haben einen Anspruch aus meiner Sicht nicht nur auf unabhängige Aufarbeitung, sondern auch auf ein verändertes Verhalten kirchlicher Amtsträger. Und nicht zuletzt aus meiner Sicht auch auf höhere Entschädigungen, als die katholische Kirche aktuell zu bezahlen bereit ist. Der gebürtige Neunkirchener Bernd Theilmann gehört ja zu den Opfern des Täters Bernd Jansen. Und der 70-Jährige soll jetzt auch in der neuen Aufarbeitungskommission ja mitarbeiten. Der sagt, Verbrechen und Vertuschung seien natürlich unverzeihlich. Sie müssten aber vor allen Dingen weiter verfolgt und aufgearbeitet werden. Deswegen begrüßt Theilmann auch die Kommission, sieht aber eben auch, wie wir eben schon gesagt haben, staatliche Rechtsprechung gefordert. Außerdem müsse eine Demokratisierung in der katholischen Kirche einsetzen. Das, denke ich, wird allerdings schwierig. Die Reforminitiative konkret von Bischof Gen, die geht aus seiner Sicht zumindest in die richtige Richtung. So ist es, muss man ja auch sagen, zum Beispiel eine gute Nachricht für Opfer, dass der Bischof eine traumasensible Begleitung für Betroffene anbieten will und auch eine weitere unabhängige Beratungsstelle einrichtet.
Der Fechter-Offizial Wilfried Theising unterstützt ja die Reformen von Bischof Gen und verweist auf die Instrumente der Prävention im Oldenburger Land, die hier eingerichtet wurden. Eigentlich mag man die Frage kaum formulieren, aber kann man sein Kind ohne Sorge ins Messdienerlager schicken?
Ja, ganz sicher. Auch wenn man nun Missbrauch in keinem gesellschaftlichen Umfeld ausschließen kann. Die schlimmsten Verbrechen passieren ja bekanntlich in Familien. Aber ich bin mir sicher, dass die eingerichteten Präventionsmechanismen in den katholischen Pfarrgemeinden hier vor Ort wirken. Auch wenn sich das natürlich nicht messen lässt. Kinder, Betreuer, Organisatoren, sie sind heute alle viel aufmerksamer als früher für das Thema. Es gibt im Offizialratsbezirk ein festgelegtes Vorgehen bei Meldungen, es gibt Präventionsbeauftragte. Also auf der Ebene der kirchlichen Jugendarbeit hat sich eine Menge getan. Da muss man sich, glaube ich, nicht so viele Sorgen machen.
Dann wollen wir abschließend nochmal in die Zukunft schauen, nämlich die Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch durch Priester hier im Bistum Münster soll weitergehen. Welche konkreten Themen fallen dir da ein?
Ja, es gibt Grauzonen priesterlichen Lebens, in denen kein Missbrauch im juristischen Sinne vorliegt, aber eben grenzverletzendes Verhalten. Und das fügt Opfern auch schwerste Verletzungen zu. Deshalb muss aus meiner Sicht auch der sexuelle Missbrauch an Erwachsenen stärker in den Fokus kommen. Zum Beispiel gibt es in der Priesterausbildung ja Abhängigkeitsverhältnisse, von denen junge Priester auch ein Lied singen können. Sie schweigen aber aus Angst vor Ausgrenzung und beruflichen Nachteilen. Da sollte der Bischof aus meiner Sicht auch genauer hinschauen und er hat in seiner jüngsten Pressekonferenz auch gesagt, dass er das tun will. Und schließlich muss der Blick, auch das hat der Bischof selbst gesagt, auch auf sexuellen Missbrauch in Ordensgemeinschaften gerichtet werden. Auch in Internaten und kirchlichen Einrichtungen gibt es vermutlich noch einiges zu entdecken, wenn man hinschauen will. Und dann ist da ja noch das Dunkelfeld, das wir schon mehrfach jetzt genannt haben in unserem Gespräch, das die Studie auf tausende Schicksale beziffert. Die neue Aufarbeitungskommission hat also aus meiner Sicht in den nächsten Jahren noch viel, viel Arbeit vor sich.
Über die Missbrauchsstudie und wie mit ihr umzugehen ist, darüber haben wir mit unserem Chefredakteur Uli Suffner gesprochen. Danke dir, Uli, für das Gespräch.
Ich danke euch.
Und das war's für diese Folge. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne. Außerdem könnt ihr ganz bequem unseren Podcast auch in unserer News-App hören. Die findet ihr kostenlos zum Download im App und Play Store.
Falls ihr Anregungen zu unserem Podcast habt, freuen wir uns selbstverständlich über euer Feedback. Am einfachsten könnt ihr uns das per Mail mitteilen, nämlich an redaktion@om-medien.de.
Damit sind wir jetzt auch wirklich am Ende dieser Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Jan Scholz.
Und ich bin Kaschen Duzat. Bleibt gesund.